Ja, von unserem guten Vater lese ich jetzt auch den Predigttext aus dem Buch Jeremia, Kapitel 31, die Verse 31 bis 34 nach der Schlachterübersetzung aus dem Jahr 2000. Unter der Überschrift Der neue Bund. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff und sie aus dem Land Ägypten herausführte. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihr Herz schreiben. Und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetaten vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken.
Eine Handvoll britischer Rentner reist nach Jaipur in Indien. Die haben online haben sie eine Werbung gesehen, Reklame für eine Seniorenresidenz und die heißt The Best Exotic Marigold Hotel. Und das schien preiswert und exotisch und da wollten sie gerne leben. Und als sie ankommen, sehen sie, das ist eine Bruchbude, dieses Exotic Marigold Hotel. So heißt übrigens auch der Film, wo das Ganze spielt. Die Werbung war maßlos übertrieben und Sonny, der Besitzer, ist leider auch nur zum Teil der Besitzer, ist so ein enthusiastischer, etwas überdrehter Typ. Und der hat ein Motto. Und dieses Motto heißt, am Ende wird alles gut. Und ist es noch nicht gut, ist es noch nicht das Ende. In Israel, zu der Zeit, wo Jeremia das gesagt hat, was Detlef vorhin gelesen hat, ist überhaupt nichts gut. So lässt es jedenfalls Gott ausrichten durch Jeremia. Aber es ist auch noch nicht zu Ende. Denn er sagt, Gott sagt, siehe, es kommen Tage, da will ich ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und das, finde ich, ist eine wunderschöne Vision von Versöhnung, von Einheit zwischen Gott und seinen Menschen. Eigentlich eine viel zu schöne, denn wenn man guckt, welche gemeinsame Geschichte Menschen und Gott haben, ständiges Fremdgehen zu anderen Göttern, Betrug, Gier, soziale Ungerechtigkeit. Und es wirkt fast so, als wenn das mit Gott und seinem Volk so ist, wie so eine enttäuschte, einseitige Liebe. In dem Buch Jeremia gibt es aber noch eine zweite Vision und das ist die Vision von einer Bedrohung, einer militärischen Bedrohung aus dem Norden. Und die wird Realität und zwar bald. Die Assyrer kommen. Es kommt Belagerung, Zerstörung von Jerusalem, Zerstörung des Tempels und Deportation. Und die Nation verschwindet für fast 2500 Jahre von der Landkarte. Jeremia ist das längste Buch der Bibel und es ist auf jeden Fall ein ganz besonderes Buch. Es lässt sich kaum in irgendeine Ordnung bringen, zeitlich, thematisch, wie auch sonst. Und um weite Teile zu verstehen, braucht man eigentlich Geschichtsbücher. Es ist ein starkes Buch mit einer starken Sprache, manchmal sogar so ein bisschen ruppig. Und es ist traurig. Jeremia wird ja auch der weinende Prophet genannt. Es ist gleichzeitig auch ein persönliches Buch. Es gibt uns Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt von Jeremia, wie er leidet an seiner Gesellschaft, an seiner Welt, aber auch wie er sich freut an Gott und wie er tief verwurzelt in Gott ist. Wir sehen seine Ohnmacht und schließlich seinen Burnout. wie er sich wieder aufrappelt, wie er von Gott geschickt wird, um seinen Auftrag zu Ende zu bringen, den er von Gott hatte. Das zu sagen, was niemand hören wollte. Und noch schlimmer als das, das den Regierenden zu sagen und den Mächtigen und den Angesehenen. Was zu sagen? Dass sie alle Lichtjahre weit entfernt sind von Gott in all ihrer Schuld, in ihren Vergehen, in all der Ungerechtigkeit und im Betrug, in all den moralischen Verfehlungen. Das volle Programm. Und er wollte ihnen auch sagen und sollte ihnen sagen, dass ihr Plan, sich mit Ägypten zu verbünden gegen diese Großmacht Assyrien, die immer bedrohte, dass das nicht in Gottes Sinne war und das scheitern würde und dass Niederlage die Folge sein würde und Zerstörung und Vertreibung. Und mit so einer Botschaft im Gepäck findet man keine Freunde. Und so hatte er nicht nur einen extrem schweren Auftrag, in dem er persönlich auch schwer litt, sondern er wurde über lange Zeit ständig bedroht und angefeindet. Und das heißt, dass er den Text, den wir heute gehört haben, in Haft geschrieben hat. Diese Militärmacht, Großmacht Assyrien, die angekündigte Strafe Gottes, kommt. Israel geht ins Exil für lange Zeit. Was ist dann aus dieser Vision, aus dieser Prophezeiung geworden, die wir vorhin gehört haben? Ist das nur eine fromme Wunschvorstellung gewesen oder der Versuch, den Menschen in ihrer verzweifelten Lage ein bisschen Hoffnung zu machen? Oder vielleicht nur eine von vielen Änderungen oder Hinzufügungen zum Buch Jeremia, wie das Buch entstanden ist? Das wird ja auch seit Ewigkeiten sehr kontrovers diskutiert. Wurde dieser Bund jemals Realität und wenn ja, wann? Vielleicht 1948 im neuen Israel, mitten in so einem Konflikt- und Krisen- und Kriegsherd? Oder wurde dieser Bund Realität in der Geburt der christlichen Kirche, die ja gerade dieses Wort und diesen Bund für sich in Anspruch nimmt? Diese Kirche, die anders als in ihrer Werbung häufig auch nur so eine Bruchbude ist. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel, mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Dieser Bund gilt erstmal ganz explizit für Israel und für Juda, dieser irgendwann mal im Streit geteilten Nation, aber jetzt in dieser Vision wieder vereint. Szenenwechsel. Über 600 Jahre später, Jesus ist zusammen mit seinen Schülern beim Essen, beim letzten gemeinsamen Essen. Sie feiern das Passafest und so wie es üblich ist, nimmt Jesus einen Becher Wein, hebt ihn und sagt, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen ist. Hier, sagt Jesus, wird dieser neue Bund Wirklichkeit. Und übrigens nicht nur für Israel und Juda, für alle Menschen. Was übrigens schon ein uraltes Motiv ist, das man schon im Alten Testament, im Alten Bund findet, dass Gott ein Gott für alle Menschen sein will. Und trotzdem, für viele Juden, zum Beispiel auch für Paulus, für Petrus, war es ein langer und holpriger Weg, bis sie erkannten, dass in den Glauben an Jesus, in diesem Bund, auch nicht Juden eingeschlossen war. Und dann sind auch wir im Spiel, du und ich. Dann sind auch wir in diesem Bund. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Wie geht sowas? Als ich 20 war, wusste ich nichts, was ich will, was ich soll, wer ich bin und wenn ja, wie viele. Und ich konnte mich überhaupt nicht leiden. Und in der Begegnung mit Christen habe ich das zum ersten Mal erlebt, das Gefühl gehabt, da berührt mich Gott irgendwo ganz tief drin. Das war ein unglaublich starkes Gefühl, ein Gefühl, das mir Hoffnung gemacht hat. Und davon wollte ich mehr erleben, dass ich geliebt werde, angenommen werde auf eine Art und Weise, die ich nicht kannte. Und so habe ich angefangen, zu lesen und mit Leuten zu diskutieren und ganz viel zu lernen über den Glauben. Ich wollte weiterkommen, ich wollte besser werden, ich wollte vollkommener werden. Endlos Futter für meinen Perfektionismus. Perfektionismus ist ja nichts weiter als diese panische Angst, nicht gut genug zu sein. Von wegen neuer Bund und irgendwas mit ins Herz schreiben. Das erinnerte mich viel mehr so im Rückblick an ganz viel vom alten Bund, ja, mit Steintafeln und Gesetzen drauf, nur andere Steintafeln und andere Gesetze, christliche Gesetze. Und dann war ich immer wieder erschrocken über mich selbst, über meine plötzliche Wut, über meine Angst, Angst zu kurz zu kommen oder die Angst abgelehnt zu werden. War erschrocken über finstere Gedanken, die ich hatte. Wie konnte das sein? Hatte ich mich nicht gut genug angestrengt? War ich nicht gut genug? In ganz seltenen Gesprächen hörte ich dann, dass es auch anderen so ging. In meinem Innersten hatte ich das Gefühl, hat sich nicht wirklich was verändert. Da waren Punkte so wie immer. Und danach sehnte ich mich nun nach Veränderung. Und Gott sei Dank gab es immer Menschen, die mich begleitet haben, die sich nicht dadurch auszeichneten, dass sie ganz viel über die Bibel und über den Glauben wussten und immer genau das Richtige sagen konnten, sondern die sich dadurch auszeichneten, dass sie so etwas ausstrahlte, dass genau das bei ihnen passiert war, was wir in dieser Vision hörten, dass Gott ihr Herz berührt hat, etwas hineingelegt, hineingeschrieben hat. Da war Liebe, Frieden. Und von diesen Menschen konnte ich profitieren, mich inspirieren lassen, lernen von ihnen. Und ich habe gelernt, das anders zu sehen, was hier steht. Denn Gott hat gesagt, ich will einen Bund machen, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ich will euch eure bösen Taten vergeben. Gott ist derjenige, der handelt, nicht ich. Ich kriege das nicht hin. Und das hatte ich schmerzhaft gelernt. Und was mir seit dieser Zeit und in dem Zusammenleben und Reden mit diesen Menschen wichtig geworden ist, ist dies: beweglich bleiben. Wenn man über lange Zeit immer dasselbe macht, immer auf dieselbe Weise redet und hört und tut, dann passiert genau das, wie bei mir nach vielen Jahren im Job am Schreibtisch. Bestimmte Muskeln verkürzen sich. Und wenn Gott mir dann irgendwas vor die Füße legt, komme ich da gar nicht mehr runter. Mal Dinge anders machen. Die gewohnten Pfade verlassen. Und sich einlassen auf was Neues. Könnte so aussehen, dass ich mal jemanden anspreche, den ich noch nicht kenne oder den ich sonst nie angesprochen hätte. Ich gehe einen anderen Weg nach Hause. Oder ich mache eine verhasste Arbeit mal mit Hingabe, mal besonders sorgfältig. Ich kann mal eine andere Bibelübersetzung lesen, um mich einem anderen Wortlaut auszusetzen, was wir ja heute hatten. Mal einen anderen Gottesdienst besuchen und im Buchladen vielleicht nicht immer denselben Autor wählen. Mal was anderes. Und so können in uns diese festgetrampelten Pfade sich wieder so ein bisschen auflockern. Und wenn Gott was hineinsieht, dann hat es auch eine Chance aufzugehen. Achtsam sein und bleiben. Wie oft meine ich zu wissen, was mir jemand sagen will? Oder wenn ich einen bestimmten Bibeltext höre, ach, kenne ich. Ich meine zu wissen, den schon längst zu kennen. Und dann landet das ganz schnell in so einer Schublade und hat sich erledigt. Oder ich laufe in den Keller und dann komme ich da unten an und weiß nicht mehr, was ich wollte. Weil ich in Gedanken schon bei übermorgen oder noch bei vorgestern war und keine Ahnung hatte. Hin und wieder einfach mal bewusst wahrnehmen, was sich um mich herum abspielt. Was ich höre, was ich sehe, was ich fühle. Was sich in mir abspielt, was ich denke, was für Empfindungen ich habe, die mich vielleicht im nächsten Moment dazu treiben, wieder irgendwie zu reagieren, wie ich es eigentlich gar nicht will. im Hier und Jetzt zu sein. Wenn mir das gelingt, in diesen Momenten, dann habe ich sogar das Gefühl, dass Gott irgendwie spürbarer ist als sonst. Empfangsbereit bleiben. Wer ständig auf Sendung ist, kann nicht empfangen. Und wer ständig redet, kann nicht zuhören. Die Ohren weit aufmachen, wenn jemand mit mir redet, und wirklich auf die Worte achten. Was möchte mir der oder diejenige sagen? Und auch das Herz weit aufmachen, die Ohren des Herzens sozusagen, um mal zu horchen, ob Gott mir was sagen will in diesem Gespräch, in dieser Begegnung, in einer bestimmten Situation. Wenn mir irgendwas sagen kann, was für mich ein Impuls sein kann, eine Intuition, eine Kraftquelle. Viele von euch werden noch diese uralten Dampfradios kennen, wo man da so einen großen Knopf hatte, um den Sender einzustellen. Und wenn man dann aus diesem ganzen Geblubber und Gerausche und Gepfeife dann so Stimmfetzen und Musikfetzen hören konnte, auf Kurzwelle oder so. So ähnlich ist das, empfangsbereit zu sein und zu horchen. Was geht da vor mich? Es gibt viele ganz sichere Wege, sein Herz zu verschließen. Und auch wenn wir das nicht unbedingt bewusst machen, dann kommt Gott sehr schlecht dran. Kriegt er auch hin. Aber warum sollen wir das tun? Die anderen Wege, sein Herz zu öffnen, die fühlen sich eher unsicher an. Und vielleicht manchmal unbeholfen. Aber ich glaube, sich unsicher und unbeholfen fühlen, ist eine Top-Voraussetzung, um einen ganz kleinen Ausschnitt von dieser Vision im eigenen Leben zu spüren, dieser Vision von Jeremia, wenn Gott etwas in unserem Innersten anrührt. Sonny in Jaipur mit seinem Hotel, er hätte das nie alleine renovieren können. Dazu braucht es Hilfe von außen. Und es gab viel Durcheinander. Wenn wir unser Innerstes renovieren lassen wollen, blüht uns Ähnliches. Wir kriegen das alleine nicht hin und es gibt viel Durcheinander. Aber wir haben die Aussicht, dass wir am Ende vielleicht fast so gut wie in der Werbung aussehen. Mit diesem Motto, was Sonny immer hatte, hat er oft ein bisschen geschwindelt. Aber er hat auch ein bisschen die Wahrheit gesagt. Am Ende wird alles gut. Und ist es noch nicht gut, ist es noch nicht das Ende. Amen.